Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und heute haben wir gesprochen mit Kenza Aid Siabu. Sie ist nicht das erste Mal bei uns zu Gast, aber dieses Mal fand ich es tatsächlich besonders spannend, denn wir haben über ihren konkreten Job derzeit gesprochen und ihren Schritt weg vom Großkonzern rein ins Familienunternehmen, in den klassischen Mittelstand.
Ja, sie war ja eher so bekannt als Expertin für Robotik, KI, hat Bücher geschrieben und haben uns häufig ja schon unterhalten über diese Themen. Und jetzt war es spannend zu hören, wie sie in so einem Unternehmen als CTO dort die Projekte vorantreibt. Und es geht ja um Fiege, muss man dazu sagen, ein Logistikunternehmen. Man sieht ab und zu auch mal LKWs von denen rumfahren und das fanden wir hochspannend, wie sie da vorgeht, ne?
Ja, weil in so einem großen Tanker, so einem Konzern, kann man sich denken, da gibt's schon viele Strukturen, dann ist das vielleicht hier unter etwas komplexer, das mal zusammenzuführen und manchmal reden sich die Sachen vielleicht ein bisschen langsamer, aber gerade bei so einem Familienunternehmen, das sehr viele verschiedene Kunden hat, auch viele Standorte, haben wir jetzt eben rausgehört, da ist es eben auch nicht so einfach, weil man eben viele Datensätze hat, auf einem großen Datenschatz sitzt, die können nur nicht zwangsläufig miteinander kommunizieren. Diese Daten.
Ja, das erleben wir ja wahrscheinlich alle irgendwie. Soll es KI uns retten, Personalplanung und so weiter. Und das ist dann nicht so einfach. Dann hat man irgendwelche Excel-Tabellen, Listen, SAP oder. Und das muss man zusammenbasteln. Und da sagt sie natürlich, das ist erstmal ein Haufen Vorarbeit, bevor man anfangen kann, irgendwas mit Modellen zu machen oder so. Also da muss man, glaube ich, auch viel Geduld haben als Chef wie auch als Angestellter, um zu fragen, ja, wann geht's denn endlich los?
Ja, und wie konkret das bei Fiege funktioniert, das hat uns Kenza erzählt. Oder was Deutschland mit einem Frosch womöglich zu tun hat, das könnt ihr euch dann jetzt anhören. Bleibt auf jeden Fall dran, abonniert uns. Viel Spaß.
Herzlich willkommen bei SoTech Deutschland, dem NTV Tech Podcast mit Frauke Holzmeier und Andreas Laukert.
Was war dein erstes Handy?
Oh, ein Samsung. Aber ich weiß nicht, welches Modell. Ich weiß nicht mehr.
Die jüngere Generation.
Welche App nutzt du am meisten?
Ich glaube Outlook.
Okay. Und welche technologische Superkraft hättest du denn gerne, wenn ihr was wünschen könntest?
Bei mir wäre es ja Beamen.
Stimmt. Teletransportation, ja, das ist Beamen. Das finde ich tatsächlich auch großartig, denn da kann man Beamen und Klonen, finde ich auch gut.
Ah,
ne? Also gerade, ne, so wenn man so viele Sachen, ja, biologische Zwilling, ne, so wenn man in zwei Standorten sein muss, parallel, eins mit Kinder, eins Arbeit, das wäre mal gut. Ne?
Wer ist aus deiner Sicht gerade der oder die wichtigste Tech Denkerin?
Nee, ich glaube, eine Person ist es nicht. Tatsächlich gibt es viele, also die ich verfolge, sage ich mal, aus USA, die Whitaker, jetzt habe ich den Vornamen vergessen. Amy Webb, nee, und Whitaker ist ja Ethikerin.
Ah, okay.
Pendant dann in Deutschland, mit der ich mich auch gerne austausche, die Alena Büchs. Aber auch zum Thema KI-Ethik und zum Thema technologischen Inhalte und wie sich das entwickelt. Tatsächlich haben wir so ein bisschen Women in AI-Netzwerk, ne, mit Vanessa Kahn, Elisabeth Lorange, auch hier in Berlin, wo wir versuchen, uns öfter zu treffen. Und da kommen ja auch die Inputs, was gerade los ist. Also eher, ne, sage ich mal, eher hands-on und im kleinen Kreis als jetzt, gut, den USA natürlich schon aus den Medien. Ne?
So, und in einem Wort, so, woran denkst du als erstes beim Wort Digitalisierung?
Ach, Gott.
Sag es nicht, Bullshit.
Nee, woran denke ich bei Digitalisierung? Das, was wir immer noch nicht geschafft haben.
Okay.
Also tatsächlich ist für mich Digitalisierung total nicht negativ konnotiert, sondern etwas, was wir total verpasst haben, verplant haben. Und jetzt merken wir die Konsequenzen. Na? Jetzt müssen wir damit umgehen. Mhm. Der einzige Vorteil der nicht digitalisierten Welt, muss ich sagen, habe ich letztens gelesen, muss ich auch schmunzeln, ist in der Cyberabwehr.
Stimmt. Je mehr
das ist,
analoges genau, Leben.
Wenn du die Sachen auf Papier hast, da kann auch kein Hacker rein. Ne? So, aber ja, so es ist auch natürlich, sehen. Sag mal, das ist ja fast schwarzer Humor.
Ja,
so richtig lustig ist das nicht.
Es ist doch schön, wenn man in allem noch etwas Positives sieht. Und das versuchen wir heute durchzuziehen. Ja, und wer das so denkt, das war oder ist, Kenza Aichi Abu. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Und ich glaube, wenn ich in meinem Gehirn richtig google, ist es ungefähr das dritte Mal. Müsstest du bei uns sein. Schön, dass du da bist. Hallo.
Ja, hallo. Hallo. Vielen Dank, dass ihr mich trotzdem nochmal einladet.
Ja, letztes Mal war sie ja bei, aber du erzählst jetzt kurz noch
was. Ja, letztes Mal war, als du, glaube ich, dein letztes Buch rausgebracht hattest, wo es auch um emotionale, künstliche Intelligenz ging.
Stimmt.
Das war, glaube ich, das letzte Mal. Für alle, die noch nicht die anderen Folgen gehört haben, was ich mir eigentlich kaum vorstellen kann. Aber könnte ja sein. Ich mache noch mal einen Schnellabriss sozusagen. Aber das fasst es eigentlich schon ganz gut zusammen. Du bist vor allem KI-Expertin, bist auch eben Autorin, sprichst auf Bühnen, aber hast auch noch eine andere Karriere, die mit Konzernen und Unternehmen zu tun haben. Warst mal bei T-Systems, bei der Deutschen Telekom, da warst du zum Beispiel Senior Manager Robotics and Artificial Intelligence, dann warst du bei IBM unterwegs und jetzt eben seit knapp anderthalb Jahren bei Fiege und dort bist du CTO, Chief Technology Officer, nehme ich an, richtig, und Board Member. So, dann haben wir das nochmal gerade gezogen für alle.
Sehr gut.
Ja. Ich habe jetzt überlegt, wo mich einmal, weil ich das gerade wieder gesehen habe, das Buch Menschenversteher und emotionale KI, da muss ich so dran denken. Was würdest du schätzen, wenn wir jetzt eine KI hätten, die wirklich Emotionen hätte und sich Gedanken macht über die Menschen und die Menschheit? Was würdest du sagen, was würde die jetzt sagen zu dem ganzen Irrsinn hier, Anti-Wokeness und was so gerade passiert? Dann müsste doch so eine KI sich dann selbst löschen, ausschalten wollen und sagen, bitte erschießt mich oder was denkst du, so eine emotionale KI? Das
sind ja ganz viele Worte piepen hier.
Ja,
Wir gehen ja von aus, sie ist intelligent und macht sich Gedanken.
Ja, ich überlege gerade, das sind ja ganz viele Sachen drin, Andreas. Ich glaube, die Reaktion, also gerade wenn wir über ein emotionales Individuum oder Ding sprechen, ist eine Reaktion ja eigentlich auch, wie das Wort sagt, eine Reaktion. Also das heißt, ne, das würde oder eine KI würde so reagieren, wie diese Ereignisse sie beeinflussen, glaube ich. Ähnlich wie Menschen es tun. Ne? Da stellt sich die erste Frage, wie betroffen ist die davon? Ja, denn von etwas, von dem ich gar nicht betroffen bin, das ist mir in der Regel wurscht. Ne? Da bin ich halt total neutral. Das beobachte ich von außen, aber ich reg mich nicht auf, ich nehme keine Partei und höchstens informiere ich mich oder ignoriere es einfach und lebe weiter. Aber bevor ich weiter in diese Schiene reinlaufe, die du gerne von mir haben möchtest, muss ich natürlich sagen, Achtung.
Möchte ich nicht.
Das, was du fragst gerade, das setzt so vieles voraus, ja, so vieles voraus, dass das heute in der KI gar nicht tun kann.
Ja.
Ja, denn das Interagieren mit der Umwelt, ja, und auf diese Umwelt zu reagieren, basiert heute auf sensorischer Ebene, ne? Aber es ist heute ja total begrenzt. So, das heißt, wenn wir über Sprache sprechen, über diesen Sprachkanal, kann man mit einer KI interagieren. Aber eine KI hat, wenn sie jetzt keine Roboterhaut hat, wo die Sensorik wirklich so ausgeprägt ist, dass sie Wind und Wetter fühlt oder dieses Stimuli sammelt und damit irgendwas tut und sich selbst fühlt, ne, dieses Ich, was man ja auch sagt, das ist so ein bisschen Voraussetzung für ein Bewusstsein und dann Körper dazu, ein Organismus, der mit der Umwelt interagiert. Also es ist so vieles, bis überhaupt, bis man dahin kommt, dass eine KI eigene Wille hat oder sich emotional sozusagen ausdrücken kann oder in eine emotionale Lage sich befindet, auf die Ereignisse zu reagieren. Ich hoffe, dass diesen ganzen Gelaber irgendeinen Sinn gemacht hat.
Meine Frage war etwas philosophisch.
Ja, das mag mit der Philosophie.
Du, immer wenn man über Bewusstsein spricht, ja,
Wird schwierig,
denn tatsächlich bisher war das ja eher ein Thema der Philosophie. Inzwischen haben wir es in der Neurowissenschaft, ne, wo viele WissenschaftlerInnen auch da in der Forschung versuchen, das Bewusstsein irgendwie wissenschaftlich nachzuweisen und zu reproduzieren. Aber weit sind sie nicht gekommen. Ja? Deswegen, es bleibt uns jetzt nur das Drumherum philosophieren.
Ich versuche mal jetzt von der Philosophie ins Hier und Jetzt kurz zu kommen. Was ich ja ganz spannend finde bei deinem Weg jetzt ist, dass du, ich habe es ja eben aufgezählt, T-Systems, Telekom, IBM, also große Konzerne, große Schiffe, wo du unterwegs warst. Und dann hast du jetzt gesagt, warum nicht mal Familienunternehmen, Mittelstand? Ist ja nochmal was anderes, ne? Ich meine, ist jetzt auch kein kleines Unternehmen sicherlich und ne, auch technologisch unterwegs als Logistikdienstleister, aber nichtsdestotrotz ist es ja ein Unterschied. War jetzt so für dich so der Reiz da dran?
Ja, also das sind tatsächlich zwei Welten, ganz klar. Der Reiz war, ein Umfeld zu haben, was nicht zu klein und nicht zu groß ist. Also genau diese, ne, die goldene Mitte, wo man sagt, okay, man hat ja auch eine Infrastruktur, um Sachen zu verändern und überhaupt auch in meiner Rolle als CTO tatsächlich Sachen voranzutreiben. Ne? Und da, wo noch nicht viel ist zum Thema KI, ne, das aufzusetzen von null. Also diese digitale Transformation, sag ich mal, von Anfang an in die Wege zu leiten und zu begleiten und umzusetzen. Das ist das Attraktive. Und ja, also die Rolle, die dieses Ermöglichen auch ermöglicht, das wiederholt sich nicht so schön, aber dieses Gestalten ermöglicht.
Es ist ja manchmal komisch mit dem Menschen und Bewusstsein, das haben wir ja gerade gesprochen, dass genau dann, ich wusste, wir machen das Interview und dann ist man offenbar aufmerksamer, fährt so durch die Wälder und durch Köln. Und dann, was fällt mir auf? Kommt mir auf einmal LKW entgegen um die Kurve. Stand Fiege drauf. Erstmals mir wahrgenommen, dass es LKWs auch mit eurem Logo drauf gibt. Also vielleicht kannst du in dem Zusammenhang mal sagen, was macht Fiege eigentlich? Logistikdienstleister, offenbar fahren die aber auch mit LKWs rum. Also ihr seid nicht nur Dienstleister, fahrt, sondern auch selber
also wir haben,
LKWs. Und
genau. Wir machen Lagerverwaltung und Transport. Transport ist ja eher ein kleiner Teil von unserem Geschäft. Ich sag mal ein Fünftel, die anderen vier Fünftel sind eher Lagerverwaltung. Das ist da, wo man auch viel automatisiert und alles eigentlich in Lager ist ja heute IT gesteuert, ne? Weil man diese Mengen an Paketen, die man einlagert, auslagert und kommissioniert, das kann man ja nicht mehr mit dem Papier machen und Stift, sondern das ist ja alles automatisiert. Und Transport machen wir im B2B-Bereich und wir machen auch Paketgeschäft, also wirklich die Lieferungen nach Hause, allerdings nicht mit unseren eigenen Transporter, sondern mit einem Transportnetzwerk.
Und wenn man dann so startet, so du in deiner Rolle, was hast du dann für eine Situation vorgefunden? Weil was ich häufig auch höre, auch auf Veranstaltungen, dass viele Unternehmen gar nicht wissen, auf was für einem Datenschatz sie eigentlich sitzen oder ihn noch nicht richtig kanalisiert haben. Und gerade wenn man dann irgendwie eine KI auch einsetzen will, dann musst du da natürlich schon irgendwie auch was wissen, was habe ich hier eigentlich und wie kann ich das für mich nutzen und wie war da so für dich so der Status quo, den du vorgefunden hast?
Also tatsächlich ist dieses Ankommen und sich einen Überblick zu verschaffen, das ist hier schon mal die erste Challenge. Ne? Denn wie du sagst, ich bin da angekommen und wollte erstmal mir einen Überblick über unsere Systemlandschaft verschaffen. Ne? Und das war sehr lustig. Denn tatsächlich dadurch, dass wir sehr individuelle, hochindividuelle Dienstleistungen anbieten. Ne? Also fast jedes Lager ist für diesen einen Kunden so geschnitten und die Prozesse genauso. Dann war in der Regel auch die IT-Systeme dahinter auch so. Ja? Und das ist natürlich für KI ein absoluter Killer. Wenn man so eine Systemlandschaft hat, die mega heterogen ist, mega komplex ist. Ne? Wir haben über 800 Systeme und das heißt, da sind Daten zwar überall, aber in 800 Silos, sag ich mal. Ne? Und deswegen sind diese Hausaufgaben, die man machen muss, bis man überhaupt KI macht, das ist ja riesig. Mhm. Also erstmal muss man reduzieren, die Komplexität reduzieren, die Anzahl an Systemen reduzieren, ja. Und wenn man dann das geschafft hat, dann die zu vernetzen, dann braucht es eine Dateninfrastruktur. Also daran hatte das Team schon gearbeitet, bevor ich kam. Das ist schon mal großartig. Das heißt, eine Dateninfrastruktur hatten wir schon und das Team hatte damals schon angefangen, die wichtigsten Systeme an diese Infrastruktur anzubinden. Das, was man erreichen möchte, ist ja, ne, die Daten, wie du sagst, es sind viele Daten in jedem Unternehmen, aber in der Regel einfach wild verteilt in verschiedenen Systemen. Und diese Daten sprechen auch verschiedene Sprachen. Ne? Und da brauchst du auch wieder ein einheitliches Datenmodell. Das bedeutet, dass auch die Art und Weise, wie Daten erfasst werden, muss geändert werden. Mhm. Da müssen Felder in den Tools, in den verschiedenen Systemen auch angepasst werden. Da muss man die Leute schulen, damit sie auch die Daten anders erfassen. Ne? Weil man denkt, okay, mit dem Hinblick, wir wollen nachher alle Daten zusammenfügen und dass es einen Sinn ergibt. Ne, sonst hat man halt ne im selben Korb Äpfel und Bananen und Birnen. Es ist vielleicht gut für einen Obstsalat, aber nicht für einen reinen Apfelsaft. So. Und das sind die Arbeiten, die man gar nicht sieht, ja, wenn man nicht in diesem Feld unterwegs ist und die total unterschätzt werden und die eine Organisation auch mal in die Ungeduld treiben und in den Wahnsinn treiben, ne? Denn man verbringt dann mehrere Jahre dahin erstmal, ne, so Systeme zu reduzieren, Prozesse zu standardisieren, sich auf ein Datenmodell zu einigen, dann eine Dateninfrastruktur, dann Systeme vernetzen, also diese Integration, die wahnsinnig notwendig ist. Und dann hat man, sage ich mal, eine gewisse Datensubstanz in eine minimale Qualität und dann erst dann kann man loslegen mit der Datenwissenschaft, ne, mit der Data Science. Dass man sich so ein paar Datensätze anschaut und irgendeine Logik baut, ne, irgendein Modell baut und dann testet und dann sieht man ja, okay, unsere Daten sind wertvoll oder unsere Daten sind Müll. Aber davor ist ein Rieseninvestment passiert oder hat stattgefunden und einiges an Zeit. Und ohne das zu machen, kann man keine KI machen, die skaliert. Mhm. Ja? Und genau in dieses Dilemma stecken die meisten Unternehmen in Deutschland. Mhm. Denn gerade wenn wir über Unternehmen sprechen, die eine Legacy haben, die viele Jahre schon existieren, ne? Wenn man natürlich ein Startup hat, ja, erst vor 2 Jahren gegründet, das sind ja fast alle Tools, SaaS-Lösungen, ne? Software as a Service, die sind irgendwo in eine Cloud, da gibt's ja alles, da sind ja klare APIs und ne, verfolgen eine bestimmte Struktur, sage ich mal. Wenn man aber, wie in unserem Fall, 150 Jahre altes Unternehmen ist, ne, das ist nicht der Fall. Das heißt, diese Aufräumarbeiten muss man erst leisten. Und dann kann man Use Cases finden, entwickeln und skalieren. Mhm. Und hier möchte ich gerne so ein bisschen so eine Unterscheidung machen. Was man oft liest und immer findet in jedem Unternehmen, sind ja KI-Use Cases, die man schon mal, sag mal, so ein bisschen pilotiert hat. Sprich, in einem kleinen Bereich, in einem Unternehmen hat man eine gewisse Datenmenge, die man genutzt hat für einen ganz konkreten Use Case. Also ich sage mal Fraud Detection, ja, um Betrugserkennung. Ne? Dahinter stecken ja Anomaly Detection Algorithmen. Dann hat man in einem gewissen Bereich bei Treasury, sage ich mal, viele Datensätze aus den letzten Jahren. Dann nimmt man sich das und dann macht man Betrugserkennung dort. Mhm. Ja, und dann kann man in diesem kleinen Bereich was tun. Wenn man aber Betrugserkennung in diesem Unternehmen auf andere Bereiche erweitern kann, beziehungsweise Daten aus verschiedenen Quellen im Unternehmen zusammenfügen kann, um die Betrugserkennung noch besser zu machen, braucht man eine Integration der Systeme und der Datensätze. Und das ist aber da, wo die Musik spielt. Das ist da, wo man die größten Erfolge erzielen kann und die größten Ersparnisse. Denn dass man einen POC in eine kleine Abteilung hat, was für diese Abteilung gut ist, ich will gar nicht sagen, das ist falsch, auf gar keinen Fall. Das ist okay. Der Hebel ist in der Regel sehr klein. Die großen Hebel sind ja, wenn man diese KI-Use-Cases wirklich skalieren kann im ganzen Unternehmen, da sind die großen Hebel, da sind die größten Effizienzen und die hat man erst, wenn man eine gewisse Integration erreicht hat.
Hm. Aber kannst du das schon beziffern für euch jetzt, dass du ein Beispiel rausnimmst, so ungefähr, was das an Skalierung, an einem an der Effizienz, an der Schnelligkeit, an der Umsatzsteigerung oder so gebracht hat? Oder ist es noch zu früh, weil nach anderthalb Jahren ist man noch nicht so weit, weil es so viel Aufräumarbeit ist?
Ja, vielleicht ein konkretes Beispiel, was wir jetzt testen, ist die Bedarfsvorhersage, also Demand Forecasting, um die Personaleinsatzplanung besser zu machen. So. Und dafür haben wir den Algorithmus entwickelt, den haben wir trainiert und der wird jetzt in einer Niederlassung getestet. So. Wenn wir die Personaleinsatzplanung in dieser einen Niederlassung verbessern, da hat die eine Niederlassung sicherlich was davon. Ja? Aber wir haben ja intern 130 Niederlassungen. So. Wenn es uns jetzt gelingt, eine Vernetzung dieser Niederlassungen zu haben und deren Daten irgendwie zu konsolidieren, dann ist die Genauigkeit des Algorithmus, die kann so viel verbessert werden, ja, und dann können plötzlich alle davon profitieren. Das heißt, die Hebel, die man hat, sind dann plötzlich viel größer.
Aber vielleicht kannst du da nochmal konkret sagen, was sind die Hebel? Ist es dann, dass man Ausfälle vorhersehen kann? Ist es, dass man Urlaube besser planen kann oder den Bedarf, weil immer von Mai bis August insbesondere da ein höheres Aufkommen ist, was weiß ich, weil die Auftragslage das so hergibt? Was sind so die Hebel, die ihr euch erhofft?
Also die Hebel, die wir uns erhoffen, ist ja unsere Personaleinsatzplanung besser zu machen. Und die hängt immer davon ab, welche Mengen unsere Kunden uns melden. Das an Ware oder an Pakete, die verkauft werden. Das heißt, je nachdem, wie viel bearbeitet werden muss an dem Tag, braucht es eine X-Anzahl an Menschen. Ne? Und wir haben ja in einigen Industrien sehr volatile Werte, in anderen vielleicht weniger. Und deswegen, um die Peaks zu bedienen, haben wir in der Regel ja auch externen Mitarbeitenden sozusagen, die hinzukommen. Und was man natürlich vermeiden möchte, ist, dass Leute da sind und nichts zu tun haben. Mhm. Und gleichzeitig, dass viel zu tun ist und nicht genug Leute da sind. Mhm. Ja, deswegen ist diese Einsatzplanung total wichtig, die so genau wie möglich und passend zu der Auftragslage hinzubekommen. So, und wo jetzt hier, wo das Machine Learning hilft, ist es basierend auf Vergangenheitsdaten, auf historische Daten, die wir hatten, plus auf die aktuellen Auftragsinformationen, die wir bekommen von unseren Kunden, plus zusätzlich, ne, man kann ja dazu andere Datenquellen wie Wetter oder Verkehrsdaten oder so hinzunehmen, um diese Bedarfsplanung nochmal genauer vorher zu sagen. Nur wir reden jetzt hier über so, ich sag mal, 1 bis 3 Tage, maximal eine Woche vorher. Alles darüber hinaus ist, da ist es zu genau. Ne? Das heißt, wir reden ja wirklich über, okay, wie viel Personal brauche ich in 2 Tagen?
Ja, okay, also nicht Langfristplanung mit Urlauben und so.
Das ist kurzfristig. Tatsächlich, um da die genaue, ne, die optimale Anzahl an Personal zu haben, wie die Aufträge.
Jetzt bist du ja, hat man ja vorher schon gesagt, KI-Experten. Vor allen Dingen, bist du mit dem Ziel quasi ins Unternehmen geholt worden? Da sind ja 2 Brüder, weiß ich gar nicht, ob die das Unternehmen führen. Die
Cousins. Das ist die fünfte Generation.
Ne, haben die das so vorgehabt? Fiege ist ja auch ein relativ großes Unternehmen, hat sich ja auch einige Ziele gesetzt, so Nachhaltigkeit und so. Ne? Also ist das vorgehende Ziel deiner Aufgabe, du bist CTO, KI ins Unternehmen zu bringen? Da steckt noch mehr dahinter, so Robotik und dies und das. Also hast du ja auch Expertise. Also, was ist so dein großes Ziel am Ende?
Ja, also, ja, gute Frage. Es ist ja tatsächlich die digitale Transformation, ja. Also, KI ist ja nur ein Bestandteil daraus. Die digitale Transformation im Allgemeinen ist Ziel zum Zweck. Ja, also man digitalisiert nicht nur für die Digitalisierung, sondern man legt die Grundlagen dafür, dass das Unternehmen in Zukunft noch bestehen kann. Ja, und das hat ja verschiedene Aspekte. Ne? Das eine ist ja auch Dateninfrastruktur ist das eine, aber auch eine Tech-Infrastruktur. Ja, dass ich auch eine technische Unabhängigkeit habe. Zu 100% ist das ja nie möglich. Dennoch die Leistungen, die ich entwickle, die mein IP und mein Wissen jetzt als Logistikunternehmen, dass das im besten Fall auch bei mir bleibt, ne? Dass ich das auf SaaS-Produkte nutze und diese Softwares mir ja nie gehören, das ist klar, aber das Wissen, wie die Sachen programmiert sind, welche Module, welche Service-Dienstleistungen, dass das bei uns ist. Und deswegen, ne, mein Job ist ja die Grundlagen dafür zu legen, dass wir da immer besser für die Zukunft vorbereitet sind. Und natürlich irgendwann, ne, wenn es uns gelingt, aus unseren Daten, ne, die heute noch Rohmaterial ist, irgendwas refined zu machen und tatsächlich neue digitale Produkte, Datenprodukte oder digitale Geschäftsmodelle zu entwickeln.
Ist das hier auch, also wir sehen das ja auch öfter mal bei Amazon, ist ja immer so ein großes Beispiel, ne? Dann sieht man die Trailer und die tollen Videos auf YouTube und so, wie die da ihre großen Center da mit vollautomatischen Systemen, gibt's da, kauft man da überall ein am Ende, entwickelt man alles selbst? Ich kann mir das gar nicht so richtig vorstellen. Oder ist bei allem immer irgendwelche Dienstleister, die einem da zuliefern, wir haben ja die besten Automatisierungssysteme und Software kriegt da von uns und die Cloud von da, oder ist man bestrebt, doch ein bisschen autark zu bleiben?
Das ist tatsächlich so. Also alles selbst entwickeln geht nicht. Mhm. Ja, es ist unrealistisch und würde ich auch, glaube ich, niemandem raten. Denn man muss sich immer sich die Frage stellen, was bin ich für ein Unternehmen? Was ist meine Identity? Mhm. Ja, und wenn ich ein Logistiker bin, dann das, was ich gut kann, ist Logistik. Es ist nicht Softwareentwicklung. Ja, deswegen, ich konzentriere mich auf die Logistik und schaue mir auf aus dem Markt, ne, die fertige Lösungen, die es gibt, welche davon für mich am besten passen und die aber wie Puzzleteile sozusagen zusammenzubringen auf eine Infrastruktur, die aber mir gehört, ne, und die Services aber von anderen nutzen. Aber die Intelligenz ist ja eigentlich, wie steuere ich mein Business am besten, und die liegt bei mir. Das bedeutet, dass wir natürlich sowohl im Robotikbereich, ja, als auch im Softwarebereich, wir arbeiten mit Dienstleistern, ne? Also die Roboter, die bei uns im Lager rumlaufen, die haben wir ja nicht selbst gebaut. Das hat auch Amazon nicht alles selbst gemacht, ne? Mhm. Es gibt Robotikhersteller und bei denen kauft man die Roboter an und die kommen in der Regel ja auch mit einer Firmware, ne? Oder mit einer Maschinensteuerung. Das macht in der Regel ja auch direkt der Hersteller oder in Partnerschaft mit einem Softwareentwickler. Das heißt, das kriegt man schon zum Konfigurieren, sage ich mal. Und die Konfiguration, die man zusätzlich macht, das ist da, wo die Musik spielt. Mhm. Ne? Also derselbe Roboter kann in zwei verschiedenen Niederlassungen anders konfiguriert sein und in der eine funktioniert es besser oder ist er produktiver als in der anderen. Ne? Und das muss ja auch immer an den Gegebenheiten dieses Logistikzentrums angepasst werden, an den Prozessen dort etc. etc.
Mhm. Weil du gerade Partnerschaften auch gesagt hast, wie abhängig seid ihr dann auch davon, wie durchdigitalisiert eure Kunden sind? Also
sehr.
Ich meine, ihr könnt eure eigenen Prozesse, da kann man ja sehr viel machen für sich, aber ihr habt ja immer irgendeinen Punkt im besten Fall in vielen Dingen, wo man rausgeht und kommunizieren muss mit Kunden, die vielleicht weiter sind als ihr oder nicht, noch viel weiter hinten sind, technologisch zumindest als ihr. Und das, wie schwierig ist das dann?
Ja, tatsächlich, das macht das Ganze ja noch komplexer, denn am Ende, wir sind ja auch nur ein Dienstleister. Ne? Das heißt, der Kunde ist bei uns König und wir machen das, was der Kunde braucht und haben möchte. Und wir sind auch so ein bisschen von ihm abhängig. Ne? Das heißt, je nach Digitalisierungsgrad auf der anderen Seite brauche ich auch nicht mit KI um die Ecke kommen, wenn sie dort ihre Aufträge noch, sage ich mal, in Papier machen. Ich übertreibe jetzt mal ein bisschen, ne? Das haben wir nicht, aber um das zu verstehen, ich brauche auch nicht eine API anbieten und sage meinem Kunde, guck mal, ich habe deine API, dock dich an, wenn er noch nicht mal das Wort noch nie gehört hat in seinem Leben.
Wir sagen immer Schnittstelle.
Schnittstelle, genau, weil es ist eine Standardschnittstelle, die eigentlich im besten Fall, ne, so eine Plug-and-Play-Geschichte ist. Oder vielleicht dann andersrum, ne? Wir haben auch durchaus Kunden, die sagen, wir hätten gerne Near Real-Time Reporting. Mhm. Sprich, dass sie in fast Echtzeit, mit fast Echtzeit meinen wir so ungefähr 15 Minuten, dass sie schauen, wie die Bestände im Lager sind.
Mhm.
Ja. Und das stellt uns dann vor eine Herausforderung, Denn je nachdem, über welches Lager, welche Tools haben wir da, was ist angebunden, was ist nicht angebunden, müssen wir das ja erstmal ermöglichen. Ne?
Ja.
Und das ist für uns, ne, da ist der Aufwand bei uns sehr hoch, wenn wir erstmal hingehen müssen, die Systeme integrieren, das an die Daten, unsere Dateninfrastruktur anbinden und dann den Zugriff ins Reporting zu bringen. Und das ist auch in Real-Time und das ist, wie gesagt, fast echt Daten sind. Und in diese Bandbreite bewegen wir uns.
Mhm.
Ne? Also von Near-Real-Time-Reporting bei einigen Kunden, die das auch haben wollen, zu das brauchen wir nicht, wir schicken euch ja per Fax jeden Tag die Bestände und ihr schickt die Pakete schön.
Und wie steht's, wenn man mal auf die Branche guckt, wir hatten ja auch schon Hapag-Lloyd-Vertreter hier, das sind ganz andere Dimensionen, ne? Da geht's
ja
auch
um die Reederei, das ist und so was anderes.
Reederei, ja, genau, ja, aber ja, auch ja. Logistik. Da gibt's ja wirklich Berichte von wirklich welchen, die noch mit Notizblättern an der Pinnwand ihre Disposition machen oder ähnliches, bis hin zu hoch durchdigitalisiert. Hast du einen Einblick bekommen, wie die Branche so drauf ist aktuell?
Du, das ist total verschieden. Es ist bei uns auch so tatsächlich. Ne? Wir haben einige in einigen Logistikzentren, ne, ist alles digitalisiert. Und wenn man in der Shopfloor ist, dann sind es nur Bildschirme und dann sieht man ja auch die Personaleinsatzplanung und die Mengen und so. Und in anderen ist es noch mit Papier.
Mhm.
Ja, also Papier, natürlich kriegen sie das über die Systeme, aber dann wird es ausgedruckt, ne, und im Shopfloor irgendwo aufgehängt und da weiß der Teamleiter sozusagen, nimmt das und macht seine Personaleinsatzplanung so. Also das ist total, total unterschiedlich.
Wenn du jetzt so wirtschaftspolitisch einen Wunsch frei hättest, wenn wir dann mal eine neue Bundesregierung haben in einigen Wochen, je nachdem wie schnell das dann läuft mit Verhandlungen etc., jetzt wirtschaftspolitisch, ne? Bewusst jetzt nicht irgendwelche anderen Themen. Was wäre der Wunsch?
Also
habt ihr da als Logistiker überhaupt Probleme mit der aktuellen Politik so groß? Außer Energiekosten?
Naja, ich glaube, was unsere Challenge in Deutschland, finde ich, ist immer noch, dass wir viel Wohlstand haben. Was dazu führt, dass wir nicht veränderungsbereit sind. Das heißt, wir leiden noch nicht genug. Ja? Und wie heißt das mit diesem Frog? Wie heißt Frog auf Deutsch? Die Kröte.
Frosch.
Danke. Ne? Frosch in heißem Wasser. Wenn du einen Frosch in lauwarmes Wasser schickst, ist noch da, ne, bequem und das Wasser kocht und er denkt, oh ja, ne, das wird schon besser, bis es irgendwann zu spät ist. So.
Ja, gut.
Und so die Situation ist. Deswegen sage ich, uns geht es immer noch gut. Ja, denn Veränderung ist irgendwie schlecht und was wir gerade machen und das macht die Politik, ist auch sich an das, was vorher war, verharren. Ja, das schützen.
Mhm.
Und eigentlich, was wir tun sollen, ist, ja, was wir schützen, sind ja unsere Werte, ja, positive Traditionen.
Mhm.
Gleichzeitig müssen wir in die Zukunft denken und was braucht es, damit wir in Zukunft erfolgreich sind. Und das geht los mit Kita und digitale Bildung in den Schulen,
ja,
hin zu Subvention von Forschung, der Weg von Forschung in die Ausgründung, Investitionen in Startups und natürlich auch eine Bürokratieabbau, das ist ganz klar, und das Thema Regulierung, die pragmatisch sind, damit Unternehmen auch mehr in Innovation investieren können. Also es ist eine lange Kette an Maßnahmen und dafür bedarf es bisschen eine Zukunftsvision und nicht nur nach hinten schauen, in die Vergangenheit schauen und der Versuch, das wiederherzustellen, was in der Vergangenheit gut funktioniert hat. Ja, das ist Quatsch. Denn das, was in der Vergangenheit funktioniert hat, das funktioniert in Zukunft nicht und Technologie respektiert keine Tradition. Das ist, glaube ich, ein Mindset.
Ich glaube, das wünschen sich tatsächlich viele, liebe Kensa, was du gerade gesagt hast. Und wir leiden noch nicht genug, das merken wir uns auf jeden Fall. Darüber denken wir jetzt alle miteinander noch nach. Und in diesem Sinne, lieben Dank für deine Zeit.
Ja, vielen Dank, Kensa.
Danke.